HR-ExpertInnen im Vereinbarkeitstalk, der Beruf und Familie-Podcast.
Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Beruf und Familie-Podcasts HR-ExpertInnen im Vereinbarkeitstalk. Mein Name ist Silke Güttler und ich freue mich, dass wir heute ein Gespräch führen, das sich bestens in die Reihe der Changemaker-Interviews einordnen lässt, die wir unter dem Dach unseres diesjährigen Mottos 25 Jahre Audit Beruf und Familie, 25 Jahre Transformation führen. Es geht also um Change bzw. Transformation und das im Kontext einer familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik. Das Gelingen von Transformationen ist in hohem Maße davon abhängig, ob und inwieweit Beschäftigte und auch Führungskräfte an ihrer Gestaltung beteiligt sind. Wesentliche Aspekte sind zum einen die Berücksichtigung der Ansprüche, die Möglichkeiten für Mitarbeitende mitzugestalten, sowie auch eine intensive Kommunikation. So wünschen sich laut der Studie Betriebe im Transformationsprozess, die wurde durchgeführt vom IW Köln, Kienbaum, Stepstone und New Work, da wünschen sich 44% der Beschäftigten und 61% der Führungskräfte, dass im Rahmen strukturell greifender Veränderungen, also Changes, Transformationen, ihre Bedarfe aufgegriffen werden. Ein Drittel der Beschäftigten und 46% der Mitarbeitenden mit Personalverantwortung möchten Mitgestaltungsmöglichkeiten erhalten. Schließlich muss aus Sicht von 43% der Beschäftigten und 66% der Führungskräfte die jeweilige Veränderung gut erklärt sein. Wie diese Voraussetzungen erfüllt werden können, bespreche ich heute mit meinem heutigen mit dem Gast. Das ist Herr Thomas Keil, Managing Director Human Resources der Interhyp-Gruppe. Im Zentrum unseres Gesprächs steht ein Arbeitsmodell, das mittlerweile nicht mehr wegzudenken ist, aber gleichzeitig in der Umsetzung Arbeitgebern sowie Mitarbeitenden oftmals noch etwas Bauchschmerz bereitet, nämlich das hybride Arbeiten. Jetzt aber zu meinem Gast endlich. Hallo, Herr Keil.
Hallo, Frau Güttler.
Grüß Sie. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Grüße Sie. Wir starten am besten mal gleich mit der Vorstellung von Person und auch gerne der Organisation. Sagen Sie doch mal ein paar Worte zu sich und dann bitte auch etwas über die Interhyp.
Ja, sehr gerne. Also ich bin Thomas Keil, ich bin bei der Interhyp-Gruppe schon sehr, sehr lange. Ich habe direkt nach meinem Studium hier angefangen in einem Trainee-Programm und habe aufgrund des BWL-Schwerpunkts im Vertrieb gestartet. Sehr schnell verstanden, dass Human Resources ein Bereich ist, der mich total begeistert, weil ich die Nähe zu Menschen unglaublich schätze und die Potenziale, die Zusammenarbeit mit sich bringen. Und so bin ich jetzt schon seit 2014 in verschiedenen Rollen in HR tätig und hatte immer den Schwerpunkt auf dem Thema Entwicklung, Veränderungsbegleitung und dem Thema Kultur. Insofern ein Leidenschaftsthema, über das wir heute auch sprechen.
Super.
Und wenn ich auf die Interhyp-Gruppe drauf schaue, dann kann ich ganz offiziell sagen, wir sind einer der größten Vermittler für private Baufinanzierungen in Deutschland. Was heißt das konkret? Wir vergleichen für Kunden, die sich den Traum von der Immobilie ermöglichen möchten, aus über 500 Darlehensgeber die beste Lösung. Das heißt, es ist ein maßgeschneidertes Finanzierungskonzept, das wir mit dem Kunden besprechen. Und da haben natürlich Lebensphasen von Kunden eine ganz wesentliche Bedeutung, dass sich so ein Vertrag mit der langen Laufzeit auch gut anfühlt und flexibel ist. Die Interhyp-Gruppe als solches, das war eine ganz einfache Idee vor 22 Jahren, die damals aber nicht so einfach war, denn es war ja fast eine Revolution, dass es jemanden gibt, der sagt, lieber Kunde, für deinen Bedarf, dir eine Immobilie anzuschaffen, da geben wir dir absolute Transparenz. Und das ist im Endeffekt auch das Erfolgsgeheimnis der Interhyp-Gruppe, dass wir sehr klar und deutlich zeigen, wie dieser komplexe Baufinanzierungsmarkt funktioniert und mit absoluter Transparenz Kundenmöglichkeiten geben. Da haben wir die letzten 20 Jahre viel gelernt, viel Erfahrung gesammelt. Wenn man es auf Zahlen sich anschaut, wir haben über 1 Million zufriedener Kundinnen und Kunden, die wir dabei begleiten durften, dass sie ihre Immobilie auch erwerben konnten. Von den Standorten sind wir flächendeckend aufgestellt. Wir haben über 100 Standorte in Deutschland. Das ist das eine. Und das andere ist die Qualität dahinter. Und da sind wir wahnsinnig stolz, dass wir schon 17 Mal in Folge den für uns wichtigsten Award, nämlich den besten Baufinanzierer für Interhyp, auch sichern konnten. Und das ist auch unser Anspruch, dass wir hier weiter an uns arbeiten und für die Kunden da ein wirklich gutes Beratungserlebnis auch schaffen können.
Sie haben gesagt, über 100 Standorte. Wie viele Mitarbeitende stehen dann dahinter?
Die Standorte sind in Teilen Standorte der AG und in Teilen Geschäftsstellen, wo wir selbstständige Geschäftsstellenleiter haben, die im Dienste der Interhyp und im Dienste des Kunden unterwegs sind. Das heißt, wenn man die beide Parteien zusammennimmt, und da ist auch ein Teil B2B-Geschäft, sprich für Vermittler zuständig, dann sind wir bei knapp 1600 Mitarbeitern schon.
Eine ganze Menge. Und die haben ja oder folgen einem Leitsatz, nämlich der lautet das Zuhause der Baufinanzierung. Jetzt könnte man ja denken, das ist ein schöner Claim für die Außenkommunikation, aber da steckt ja wahrhaftig ein bisschen mehr dahinter bei Ihnen, nicht wahr?
Das ist völlig richtig. Es ist ein aus meiner Sicht sehr emotionaler Claim, weil es gibt in der Finanzdienstleistung kein schöneres Produkt. Muss ich ganz ehrlich sagen, Menschen dabei zu unterstützen, dass sie sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen können, das ist großartig. Und wir haben den Leitsatz nicht nur nach außen, sondern auch für uns intern verinnerlicht. Das heißt, der ist in unserer internen Kommunikation nicht wegzudenken. Und wir sind absolut davon überzeugt, jeder braucht ein Zuhause. Und die Baufinanzierung und damit unsere Kolleginnen und Kollegen, das ist deren Fokus in ihrer beruflichen Tätigkeit. Und wenn man da die Brücke schlägt ins Interne, wir wollen als Arbeitgeber natürlich auch, dass unsere Mitarbeitenden unser Leben wie ein berufliches Zuhause.
So ist es eben. Und da kommen wir auch direkt schon zum Thema, nämlich der lebensphasenorientierten Personalpolitik. Das Vereinbaren von Beruf und Familie und Privatleben auch in der Erweiterung. Welche Rolle spielt denn die Gestaltung dieser Vereinbarkeitspolitik für die Arbeitgebermarke der Interhyp?
Wir sind da sehr klar. Es ist ein ganz klarer Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Wir wollen ein attraktiver Arbeitgeber sein und für uns ist verantwortliches Handeln auch unerlässlich und es ist fest verankert in unserer Strategie. Und darauf hat natürlich eine lebensphasenorientierte Personalpolitik einen unmittelbaren Einfluss. Und wir sind uns darüber bewusst, dass die Menschen einfach unterschiedliche Lebenssituationen und auch Berufsphasen haben. Und die können sich auch wieder ändern. Ja, also ich glaube, da spielt das Leben immer mit. Und damit braucht es eine Flexibilität. Und unser großes Ziel soll es ja sein, dass Menschen, egal in welcher Lebens- und Berufsphase sie gerade sind, wir ein Umfeld schaffen, dass sie die Leistung erbringen können und dass das nachhaltig gut funktioniert. Und dann ist der Schlüssel ein ganz einfacher. Da ist man ganz schnell in der Mitarbeiterzufriedenheit. Da bin ich ganz schnell bei Mitarbeiterbindung. Und das Ganze hängt natürlich trotzdem damit zusammen, dass in dem Rahmen der Möglichkeiten der Einsatz und auch die Leistung so gut wie möglich gebracht werden kann. Und damit geht's einher.
Absolut. Und Sie sind ja, oder die Interhyp, ist ja seit 2016 nach dem Audit Beruf und Familie zertifiziert. Also nutzt das Audit ja dann zur systematischen Weiterentwicklung der Vereinbarkeitsangebote. Können Sie denn da vielleicht mal so ein paar Meilensteine benennen, die Sie bislang mit dem Audit setzen konnten?
Sehr gerne. Also das Spektrum der Themen, das Audit da behandelt, das ist ja schon riesig, ne? Und sehr vielfältig. Und für uns war es zum Start, gerade bei den ersten beiden Auditierungen, unglaublich wertvoll, dass wir uns selber mal einen Überblick dazu verschafft haben. Was haben wir denn? Und wo, und das ist ja der spannendere Teil, wo haben wir Entwicklungspotenziale, die wir ganz bewusst auch nutzen wollen? Insofern war es, wie ich nenne es jetzt mal in jedem Projekt, ein Stück weit eine Bestandsaufnahme. Und was ich auch gelernt habe, ist, wenn es mal verschriftlicht ist, was da ist und was uns gegebenenfalls noch nach vorne gerichtet weiterbringt, dann ist das unglaublich wertvoll. Und zu Beginn unserer Auditierungszeit hatten wir ein ganz wichtiges Prio-Thema, nämlich das Thema Arbeitszeit. Haben wir absolut den Fokus gestellt und das hat uns dann auch geholfen, mit unseren Gremien eine neue Betriebsvereinbarung zu verhandeln. Und auch das Thema Vertrauensarbeitszeit, das war, glaube ich, 2017, sehr schnell greifbar für alle. Das haben wir da ins Leben bringen können. Aber das ist nur eine Facette. Was, wenn ich so auf Output schaue, was als Beschleunigung durch unser Audit auch dann in Bewegung gekommen ist, wir hatten immer schon eine sehr klare Idee, wie Führung bei uns funktioniert, haben aber das Audit dann nochmal dazu genutzt, dass wir wirklich unsere Haltung in der Führung, unser Führungsleitbild nochmal klarer definieren können. Auch das Thema Anfänge von mobilem Arbeiten kam als Projekt daraus. Und was uns in der Führungskräfteentwicklung und auch in der Mitarbeiterbindung geholfen hat, war dann nochmal eine Klarheit zu kriegen, wie schaut denn unser Lebens- und Berufsphasenmodell bei der Interviewgruppe aus? Dass Führungskräfte das gut für sich verstehen, dass sie das in der Führung dann auch nutzen können und gleichzeitig Mitarbeitende das ja erleben dürfen. Das war auch eines der großen Dinge, mir fallen noch ganz viele ein. Ne? Also wir haben klassische Mitarbeiterleistungen dann nachbessern und weiterentwickeln können, weil es besprechbar wurde, was unsere Kolleginnen und Kollegen sich da auch wünschen. Insofern für uns super hilfreich als Rahmen. Und die Art und Weise, wie wir kommunizieren, hat sich rückwirkend betrachtet dann auch im positiven Sinne entwickelt.
Ja, Sie haben das Stichwort schon genannt, Entwicklung. Entwicklung ist auch mit Wandel verbunden und gerade die Arbeitswelt unterliegt ja einem ständigen Wandel. Bei Corona haben wir es ja nochmal akzeleriert erlebt, natürlich. In welcher Form hat denn dieser Wandel bei der Interhyp sich bemerkbar gemacht und inwiefern haben sich auch die Bedarfe der Beschäftigten gegebenenfalls bezüglich der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben verändert?
Ja, das ist natürlich eine Intervention gewesen, die hat uns alle gleichermaßen betroffen und gerade bei dem Blickwinkel Beruf und Familie, Privates gut zu vereinbaren, ja, da hat Corona uns schon vor neue Herausforderungen gestellt, uns alle. Und gerade wenn ich an den Lockdown zurückdenke, ist ja Privates und Berufliches nochmal mehr verschmolzen, weil wir gar keine andere Möglichkeit hatten. Und es wurde ein Raum. Ja, und ich bin mir sicher, da haben sich ganz neue Anforderungen auch nochmal definiert. Ich kann selber zurückdenken an die Schulschließungen. Ja, ich habe eine Tochter, die war damals noch im Grundschulalter, als Corona so richtig akut war. Und ich bin Vater im Wechselmodell. Das heißt, ich hatte plötzlich eine wunderbare Situation, berufstätig und ein schulpflichtiges Kind, das sich den Medien erst nähern darf, wo auch Lehrkräfte noch unsicher waren, wie das gehen kann. Und das sind spannende Momente, wo wir unglaublich viel lernen konnten. Aber das ist nur eine Facette. Also lassen Sie uns drauf schauen. Es gibt ja Mitarbeitende, die pflegen Angehörige. Ja, was mache ich, wenn ich Pflegeeinrichtungen nicht mehr besuchen kann? Das beschäftigt mich natürlich auf einer ganz anderen Ebene. Aber auch anderes Extrem, Mitarbeitende, die alleine leben. Also was löst es in einem Menschen aus, wenn die sozialen Kontakte wegfallen, wenn Lockdowns und eine stärkere Isolation auch den Alltag, ja,
bestimmt dann, ja.
Ja, bestimmt, ja. Genau. Das sind jetzt wirklich nur drei kleine Zielgruppen. Ja, da gibt es noch viel, viel größere Unterschiede. Und das hat uns schon gezeigt, dass es natürlich individuelle Herausforderungen sind, die man meistern muss als Arbeitgeber mit den Mitarbeitenden zusammen. Und wenn ich auf unser Geschäftsmodell schaue, natürlich hat es unsere Kunden auch beschäftigt. Ja, also die hatten plötzlich ganz andere Sorgen und Nöte, die gelöst werden mussten. Und für uns war wichtig, dass wir in der Phase einfach gemeinsam an einem Strang ziehen und gucken, wo können wir eine gute Flexibilität ermöglichen, dass beides weitestgehend gut miteinander kombinierbar ist, dass wir lernen und man wird ja immer besser. Ne? Also irgendwann ist es gar nicht mehr tragisch, dass das Kind im Nachbarraum Übungen macht, während man einen anderen beruflichen Call hat. Und da mussten wir sehr schnell entscheiden. Ja, und das ist was, da haben wir viel gelernt und haben uns ein bisschen zurückerinnert und ich kenne die Start-up-Zeit noch von Interhyp. Da hat sich's angefühlt wie früher. Sehr schnell entschieden, neue Ideen einfach mal probieren, ja, und sich weniger verkopft einem Thema zu nähern, sondern wirklich zu schauen, was hilft denn jetzt gerade und welches Risiko, wenn es nicht gelingt, haben wir und ist das bewertbar? Ja, also machen wir's. Und das ist eine Energie, die da freigesetzt wurde in der Interhyp-Gruppe, an die erinnere ich mich gerne zurück. Und trotzdem immer wieder mit Blick auf unternehmerisches Denken und die Hinsicht, was wir auch als Ziel verfolgen. Ein ganz wichtiges Learning, das mobile Arbeiten, das tut so weh nicht. Und wenn man gezwungen ist, genau das mal auszuprobieren, dann wird man kreativ. Und wir haben da auch gemerkt, mit Blick auf unsere Kundinnen und Kunden, dass die genau das gebraucht haben. Plötzlich war es ganz unangenehm, ohne Bild zu telefonieren, weil was gefehlt hat, ne? Wir haben so schnell gelernt und haben dann auch gemerkt, die Kunden reagieren positiv darauf und können da über Telefon und vor allem auch über Videotelefonie sehr schnell auch einen Bezug zum Berater, zur Beraterin aufbauen. Und damit war, wenn ich auf technische Möglichkeiten schaue, Corona für mich fast ein Beschleuniger. Und hat uns da ehrlich gesagt auch geholfen, dass wir sehr schnell eine Offenheit hatten, hybrides Arbeiten nochmal ganz anders zu denken.
Und Sie haben ja sehr konkret da reagiert und mit einem ganz vorbildlichen Modell der Betriebsvereinbarung zum hybriden Arbeiten. Das klar, das ist die Antwort darauf, auf den Bedarf der Beschäftigten eben zwischen der Arbeit im Office und der Arbeitsstätte und ja auch im Remote wählen zu können. Wie hat sich denn konkret dieser Bedarf bemerkbar gemacht der Beschäftigten? Also wie groß ist er und in welcher Form ist das an sie herangetragen worden und so? Und wie haben Sie diesen Bedarf dann auch erfasst für sich?
Also das Thema war immer schon da und präsent. Und ich glaube, ich habe es vorher gesagt, als wir mit der Auditierung begonnen haben, war ein erstes Produkt, das wir geschaffen haben, eben diese Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten. Das war damals aber noch sehr eng geschnitten. Das heißt, da ging es darum, in welchen Geschäftsbereichen kann es funktionieren und wo auch nicht. Meldet man sich ab, muss man das gut planen. Also das war eher noch etwas starrer geregelt. Und dann kam in 2020 ehrlicherweise die Beschleunigung und das war für uns der größte Change-Prozess, den wir in der Geschichte der Interhyp-Gruppe erlebt haben. Und rückwirkend betrachtet haben wir sehr viel richtig gemacht, dann genau zu schauen, was funktioniert und was auch nicht. Und wir waren sehr mutig. Also wir haben, bevor die Bundesregierung irgendwo Kontakte offiziell beschränkt hat, haben wir unsere Leute ins mobile Arbeiten geschickt. Mit Top-Support von unserer IT. Ja, nicht jeder hatte auch ein eigenes Notebook, das er nutzen konnte. Wir haben die Zugänge aber sehr schnell geklärt, haben dann Notebooks durch die Region geschickt, sodass die Arbeitsfähigkeit in Rekordzeit hergestellt war. Und konnten dann auch genau unser Kerngeschäft, die Vertriebsarbeit und den Kundendialog schnell ohne große Sorge und ohne große Einschränkung wieder aufnehmen. Und wir haben knapp 850 Kolleginnen und Kollegen, die im Vertrieb arbeiten. Und da braucht es natürlich auch eine gute Begleitung. Dann brauche ich einerseits die Sicherheit, dass ich weiter gut kommuniziere und zum anderen aber auch die Fähigkeit. Ja, jetzt habe ich auch nicht jeden Tag eine Podcast-Aufnahme. Das braucht ja auch ein Stück weit ein sich darauf einlassen, mutig sein und sich auch der Technik stellen. Und da haben wir gemerkt, da haben unsere Kolleginnen und Kollegen einfach eine hohe Motivation rausgezogen, da immer besser zu werden, weil wir wussten, wir dürften jetzt probieren und lernen. Ja. Gleichzeitig, ja, lange Lockdowns, da haben wir schon gemerkt, dass uns einfach fehlt, was unsere Kultur auch ausmacht, nämlich diese persönlichen Kontaktpunkte. Für mich als Führungskraft, ich bin so ein klassischer Kaffeetasse am Tisch stehenbleiber, weil ich ganz viel dann spüren kann, weil man einfach losgelöst von inhaltlichen Themen in Austausch kommt und es passiert halt viel außerhalb des Bildschirmausschnittes. Ja. Und das war für mich persönlich die größte Herausforderung, wie bleibe ich gut in Kontakt? Wie schaffe ich, dass wir den informellen Austausch nicht verlieren? Wie schaffen wir es als Team, uns auch zu spüren? Und auch da, ehrlich gesagt, da sind wir sehr, sehr kreativ geworden. Also von virtuellen Mittagspausen. Wir haben auch Team-Events mit Kindern und Partner virtuell gemacht. Das waren Momente, wo wir sehr gut aufpassen konnten, dass wir uns nicht verlieren als Teams. Und gleichzeitig, wenn ich zu Hause am Küchentisch sitze, nochmal so auf die Gesundheit geschaut, ist es dauerhaft mit Sicherheit nicht der ergonomisch passendste Arbeitsplatz. Wir haben sehr schnell dann auch IT-Ausstattung zur Verfügung gestellt, einen Webshop aufgebaut, sodass wir alles dafür tun konnten, dass diese Mischung, ich kann in diesem neuen Umfeld meinen Job gut machen und auch auf mich achten, dass wir dem gerecht werden. Und letztlich, ich habe gesagt, ich stehe sehr stark für Kultur, weil ich davon überzeugt bin, dass wir damit auch als Arbeitgeber einen Unterschied machen können. Wir haben dann sehr schnell auch Kulturworkshops gemacht. Die funktionieren virtuell auch. Ja, wenn man genügend Pausen zwischen den Online-Formaten einplant, ist es nicht anstrengend, sondern eher inspirierend, haben die Vorstände da mit eingebunden und haben damit auch den Mitarbeitenden ein gutes Signal geben können. Wir sind da und wir hören hin und wir hören zu, weil das ist ja die Basis, dass wir auch Dinge nochmal neu durchdenken und anpassen können.
Und auch die Betriebsvereinbarung oder der Umgang mit den Wünschen des hybriden Arbeitens, gehen Sie ja sehr partizipativ diesen Weg. Ne? Also das können Sie das nochmal genau skizzieren, wie sich das gestaltet bei Ihnen?
Also grundsätzlich lernen wir aus der Organisation unglaublich viel durch Befragungen und auch bei dem Thema hybriden Arbeiten. Was braucht es, damit es gut funktionieren kann, haben wir viel gelernt. Es gab parallel aber auch Workshops, wo wir gezielt nochmal auf Personengruppen geschaut haben, was braucht es da an Umfeld. Und mit dem hybriden Arbeitsmodell, wie wir es jetzt haben, haben wir einen Rahmen definiert und nicht das Klein-Klein, weil anhand der Wünsche und auch der Rückmeldung aus der Organisation haben wir verstanden, dass es einfach kein individuelles Bestes gibt, sondern es muss eine gewisse Offenheit sein, eine Flexibilität sichergestellt sein. Und trotzdem gibt Menschen ja ein gewisser Rahmen auch Sicherheit. Und wir glauben, dass eben der persönliche Kontakt den Interim Spirit ausmacht. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Unternehmenserfolg auch in Teilen daraus kommt, wie wir miteinander arbeiten, wie wir uns in unserer Unterschiedlichkeit auch schätzen und erleben. Und deshalb sieht das eine Kombination aus Arbeiten im Büro und dem mobilen Arbeiten vor. Grundsätzlich, na, also ich gehe immer davon aus, im Kern ist es so eine 50-50-Verteilung. Das kann sich über Wochen auch mal verändern. Im Schnitt finde ich es sinnvoll, immer drauf zu schauen, was tue ich und wo ist das passende Umfeld dafür. Und das kann von Jobprofilen abhängig auch unterschiedlich sein. Aber Arbeitsort wird unabhängig von Aufgaben geplant. Das ist mal das Wichtigste. Und wir haben für uns verstanden, dass es als Orientierung so ein Viereck der Bedürfnisse braucht, das halt eine Orientierung gibt. Ja, und da geht es um Gleichgewicht, damit die Interessen ja immer wieder ausgehandelt sind. Und Sie haben vorher gesagt, partizipativ, ja. Ich bin da fest davon überzeugt, dass es in der aktuellen Welt einfach nur durch Partizipation funktioniert, um ein gutes Ergebnis hinzukriegen. Das heißt, auch beim hybriden Arbeiten ist es so, dass jedes Team selbstständig in ihrem Kontext gemeinsam entwickelt hat, was heißt denn dieser Mix? Mhm. Was ist für uns in unserem Team mit unserer Aufgabe, mit unserer Rolle ein sinnvoller Mix aus Büro und mobilem Arbeiten? Deshalb gibt es wirklich keine unternehmensweite einheitliche Regelung, per Dekret verordnet, haben wir nicht. Und die Teams entscheiden, welche Regelung passt am besten zur Tätigkeit und auch zu den Bedürfnissen Kunde und Mitarbeitende.
Und das ist in sich dann aber auch flexibel, ne? Also je nach den, also wenn sich da wieder Bedarfe ändern, kann man auch jederzeit sagen, so, wir diskutieren nochmal neu, wir regeln nochmal neu für uns.
Unbedingt. Also das geht nicht ohne eine ordentliche Retrospektive in festen Zeiten. Und natürlich dürfen die Dinge neu verhandelt werden, weil wir lernen ja daraus. Und ich glaube, was im Januar als gut empfunden wurde, muss im Mai nicht mehr passen. Und wenn wir auf die Systeme eines Teams schauen, da kann sich ja mal was verändern. Ne? Und ich habe da immer das Bild eines Mobiles im Kopf. Ne? Wenn ich ein Element anschubse, dann kommt alles in Bewegung. Und bis sich das neu sortiert, werden wir lernen und dann kann man es gut neu verhandeln. Und deshalb ist es ein fortwährender Aushandlungsprozess.
Und da sind wir beim Stichwort. Sie hatten es ja auch vorhin schon mal genannt, das Viereck der Bedürfnisse. Also als Konzept ist es ja bei Ihnen hinterlegt im Grunde. Wir haben das ja bei der Beruf und Familie in unserer Beratung oder Begleitung der Arbeitgeber haben wir den Vereinbarkeitstrialog, der berücksichtigt halt auf der einen Seite die individuellen Vereinbarkeitswünsche der Beschäftigten, deckt gleichzeitig die Erfordernisse der beruflichen Aufgaben ab und eben auch die Bedürfnisse des Teams werden mit einbezogen. All das soll in Balance gebracht werden. Bei Ihnen kommt noch etwas hinzu. Es ist ein Viereck, also nicht nur ein Trialog wie bei uns in der Beschreibung. Was steckt dahinter? Was ist darunter zu verstehen?
Ja, danke, habe ich vorher nicht gesagt. Ich ergänze das gerne. Also bei uns im Viereck der Bedürfnisse geht es ja ehrlicherweise um ein Gleichgewicht, wo wir versuchen, die Interessen der vier wichtigsten Stakeholder, denen auch gerecht zu werden. Und wenn ich auf unser definiertes Viereck schaue, dann haben wir zum einen die Interessen unserer Kunden. Dann haben wir das Interesse des Unternehmens, ja, mit unserer Unternehmensstrategie, unserer Zielsetzung. Ich habe gleich wichtig das Interesse des Teams, ja, Wunsch auf Miteinander, und jeder Einzelne hat sein persönliches Bedürfnis. Und diese vier Ecken, dieses Vierecks der Bedürfnisse, die sind manchmal unterschiedlich ausgeprägt, da geht es manchmal in unterschiedliche Richtungen, und das immer wieder in Einklang zu bringen, das ist, und da mag ich ganz ehrlich sein, das ist harte Arbeit. Ich habe vorher von Verhandeln, Aushandeln gesprochen. Man darf ständig darüber sprechen, damit genau diese Chance von Flexibilität genutzt werden kann, die ich für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie unbedingt brauche. Und gleichzeitig ist die Verantwortung jedes Einzelnen da ja auch gefragt. Und jeder Einzelne kann halt nicht nur seine eigenen Bedürfnisse im Blick behalten, weil wir sind Teil eines Unternehmens, Teil eines Teams, und wir haben einen Auftrag. Und der Auftrag heißt, wir möchten ja, dass unsere Kunden ein tolles Beratungserlebnis haben und ja, sich ihren Wunsch letztendlich für ein Zuhause auch ermöglichen können. Und damit es funktioniert, müssen wir in stetigem Dialog bleiben. Und das geht mal besser, mal ruckelt's. Und was habe ich gelernt? Das gehört dazu. Und ich vertraue auf die Menschen, ich vertraue auf den Prozess. Und das ist schon ein Stück weit auch unsere DNA, dass wir den Fokus darauf legen, dass unsere Leute hier im Blick haben, dass wir unsere Ergebnisse erreichen möchten und gleichzeitig ein hohes Verantwortungsbewusstsein zeigen. Und das gibt uns wiederum ein gutes Gefühl, dass dieses Vertrauen auch in die richtigen Hände kommt.
Ich hatte es eingangs ja kurz mit einem Ausschnitt, einem Ergebnis aus der Studie der IW Köln belegt. Changes können nur dann greifen, wenn sie auch stringent gut kommuniziert werden, also Durchlässigkeit, Informationsdurchlässigkeit in der Organisation gegeben ist. Welche Kanäle haben Sie denn genutzt oder nutzen Sie auch jetzt aktuell, um die Beschäftigten und Führungskräfte, ganz wichtiges Nadelöhr, über die zum Beispiel Betriebsvereinbarung zum hybriden Arbeiten auf dem Laufenden zu halten? Und da spielt ja auch rein, dass darüber ja auch die Mitgestaltung letztendlich gewährleistet wird. Wie fahren Sie, gehen Sie da vor?
Also ich kann es bei dem konkreten Beispiel schon mal festmachen, aber das ist auch die Struktur und Strategie, wie wir bei Veränderungen in der Regel vorgehen. Also wichtig ist, dass wir genau prüfen, welche Kanäle haben wir denn, um unsere Kolleginnen und Kollegen gut zu erreichen. Und wir haben eine Kommunikationsplattform, wir nennen die liebevoll COCO, Communicate and Connect. Und dort ist eine hohe Interaktion möglich. Und unsere Kolleginnen und Kollegen können dort von Unterlagen bis über Videos sich die Dinge ziehen. Direkt kommentieren, Fragen stellen. Und damit haben wir eine gute Möglichkeit, dass wir über dieses fast schon Social Medium in Kontakt bleiben. Das bespielen wir sehr aktiv. Also ich bin ein großer Freund von Bewegtbild und meine Aufmerksamkeitsspanne ist etwas reduziert. Also so ab 3 Minuten werden sie mich verlieren und das ist ein guter Indikator. Das ist
normal. Ja, das, keine Sorgen.
dass wir die Chance nutzen, eben auch in Vorstandsvideos die wichtigsten Botschaften zu vermitteln. Ja, wir sind halt nicht alle an einem Ort und deswegen nutzen wir diese Chance wiederkehrend gut, gerade persönliche Botschaften von unserem CEO, von anderen Vorstandsmitgliedern. Und da merken wir auch, dass die Resonanz eine sehr gute ist. Ja, man kann ja Klickraten, kann man wunderbar sehen. Und das gibt uns ein gutes Gefühl. Und gleichzeitig, Sie haben es vorher gesagt, Führungskräfte sind da natürlich auch in der Verantwortung. Natürlich gibt es Informationen nochmal in den gängigen Formaten. Wir arbeiten in Teilen mit Dailies, mit Team-Meetings, mit Fach-Meetings. Dort passt sowas natürlich wunderbar rein. Die Betriebsversammlung ist da natürlich, gerade wenn es eine neue Betriebsvereinbarung gibt, ein super Medium. Das geht ja auch hybrid ganz hervorragend, wo wir dann als Arbeitgeber mit dem Betriebsrat zusammen eben über unsere Ergebnisse auch sprechen können. Wenn ich jetzt auf das hybride Arbeiten schaue, da mag ich auch ganz ehrlich sein, man hat sich ja dann irgendwann daran gewöhnt, dass es zu Hause funktioniert. Ja, und plötzlich darf man wieder und man könnte wieder. Und da haben wir schon gemerkt, es braucht etwas Inspiration und es braucht vielleicht auch Kreativität wieder. Und ich mag eine Sache rausgreifen, weil die ist bei mir so im Kopf geblieben. Wir hatten über Tage hinweg die Dramaturgie aufgebaut in unserer Kommunikationsplattform. Da kommt was, da kommt was. Und haben dann Back-to-Office-Kampagnen gemacht. Da gab es dann in Bayern gab es Brotzeit, überregional gab es Frühstück oder Mittagssnacks, um einfach wieder einzuladen, wieder in die Räumlichkeiten zu kommen. Und das sind ja oft auch Aufhänger, dass man vom Gefühl her sagt, oh, das war heute echt gut. Ich habe Menschen wieder direkt gesehen. Es wurde mir versüßt mit was Leckerem zu essen. Und das sind so Kleinigkeiten, die wir dort gut bespielen. Wir haben auch verschiedene Kampagneninitiativen, wenn es um Wellbeing geht, wenn es um Gesundheitsmaßnahmen geht. Und das, was gut funktioniert bei der Interweb-Gruppe, ist, dass wir so Teamregeln in strukturierten Workshops auch erarbeiten. Und da kann HR einen wesentlichen Beitrag leisten, weil wir natürlich ein Konzept zur Verfügung stellen, mit dem sich eine Führungskraft dann auch wohlfühlen kann. Parallel Führungskräfteentwicklung, sagte ich ja eingangs, ist was mir am Herzen liegt und wo ich mich immer wieder einbringe. Wir haben da Hilfsmittel, Handwerkszeug zusammengestellt. Wie kann das funktionieren? Was macht man, wenn der Widerstand sich nicht gut auflösen lässt? Wo kann genau dieser partizipative Ansatz wieder helfen? Und wo braucht es aber auch ganz ehrlich, mal eine Top-Down-Kommunikation. Ja, weil das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, wenn ein Kunde gerne zur Beratung kommen möchte zu uns und wir sagen, nö, an dem Tag sind wir alle im mobilen Arbeiten. Ja, und dafür braucht es einen fortwährenden Dialog.
Sie haben ja da ja auch schon eingebracht, die Feedback-Möglichkeiten, die Sie eröffnen. Wie gehen Sie denn dann mit Feedback um? Na, also sie haben ja die Möglichkeiten, die Plattformen sind da geschaffen und jetzt kann da ja alles Mögliche kommen und auch in unregelmäßigen Zeitabständen. Und wie verarbeiten Sie Feedback?
Also eine klassische Plattform oder ein Tool in dem Sinn haben wir nicht. Mhm. Unser Kommunikationsmedium intern hilft uns natürlich und dann ist die Frage, dass die Fragen eben nicht so lange unbeantwortet stehen. Mhm. Da haben wir Kolleginnen und Kollegen, die da gut aufpassen, super, dass sich Fragezeichen auflösen. Zum anderen bin ich aber weiterhin ein sehr großer Freund vom direkten Dialog zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften. Und das kann man strukturiert machen. Ja, also wir haben Formate, ich denke jetzt ins letzte Jahr zurück, da hatten wir Kamingespräche mit Vorstand. Und hatten da auch Themen angeboten. Da war auch die Überschrift hybrides Arbeiten. Mhm. Was läuft denn gut? Was braucht es noch, dass besser läuft? Und das war ein sehr offener und ehrlicher Dialog. Der hat super Spaß gemacht, weil wir, und da bin ich sehr dankbar dafür, eine Kultur haben, wo Mitarbeitende dem Vorstandsvorsitzenden sehr klar sagen, schau mal hier habe ich eine Baustelle, hier habe ich einen Bauchschmerz und ich mag, dass du das weißt. Ja, und da sind wir gleich wieder ganz schnell in der Lösung. Wenn ich es weiß, dann ist es besprechbar und dann kann ich mir überlegen, was hilft. Und gleichzeitig, wie gesagt, Führungskräfte wirklich mit viel Informationen auch auszustatten, mit Antworten auf mögliche Fragen. Also man kann ja vieles vordenken. Und je sicherer ich mich als Führungskraft fühle, desto besser kann ich natürlich auch mit Fragen umgehen. Wir haben daneben ohnehin regelmäßige Befragungen, das sagte ich vorher schon, da haben wir einerseits Vollbefragungen auch gemacht zum hybriden Arbeiten, gerade im letzten Frühjahr. Wenn ich da auf die Feedbacks schaue, dann war das schon sehr positiv und das stimmt uns zufrieden, dass wir hier die richtigen Dinge vereinbart haben und dass es natürlich trotzdem ein fortlaufendes Weiterentwickeln braucht. Ja, das war Anpassungen uns überlegen und einfach gut drauf schauen, dass wir im regelmäßigen Austausch mit den Leuten, und das kann im Teammeeting ein fester Punkt sein, dass wir darüber sprechen, dass wir gut verstehen, was funktioniert und wo wollen wir gemeinsam auch eine Änderung.
Also wir können konstatieren, dass die Mitwirkung der Beschäftigten bei systematischen Veränderungen unablässig messbar ist. Also Transformation braucht die Gestaltung, Mitgestaltung durch die Beschäftigten. Frage ich mal zum Schluss nach, was sind denn eben bei dem partizipativen Ansatz und der Mitwirkung der Beschäftigten so die Erfolgsfaktoren und wo sind vielleicht auch die Stolpersteine?
Das ist eine gute Frage. Da fühlt sich mein Change Manager angesprochen. Sie sprechen davon, wann macht Partizipation wirklich Sinn und wie funktioniert das? Ehrlicherweise würde ich es eine Ebene höher drehen und sagen, es braucht einen Rahmen, den muss eine Unternehmensleitung immer vorgeben. Das ist nicht verhandelbar. Bei manchen Themen ist das unerlässlich. Und wenn es darum geht, wie kriegen wir das gut in die Anwendung, ja, dann wird es niemals ohne die Mitarbeitenden gehen. A, hat es eine wahnsinnig hohe Bedeutung für die Mitarbeitenden selbst. Ja, sie sind ja betroffen und dann aber bitte auch Beteiligte. Und zum anderen wollen wir ja auch eine Lösung schaffen, die für die Mitarbeitenden passt. Also wenn ich in meinem stillen Kämmerlein mir Gedanken mache und niemals den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen nutze, dann wird die Lösung niemals so gut sein, wie sie könnte. Und das ist natürlich ja ein sowohl als auch. Da bin ich wieder bei dem Thema Balance. Das ist sicherlich eine Kunst, diese Balance auch immer wieder zu erreichen. Ich kann nur dafür werben, da kommt der Change Manager raus, dass man wirklich guckt, zu welchem Zeitpunkt binde ich Menschen ein. Es wird Zielgruppen geben, die man sehr früh einbindet, weil sie vielleicht genau diese Rolle eines Multiplikators in der Organisation haben, weil sie gut vernetzt sind, weil sie sehr früh uns sagen können, woran dürft ihr denken? Und das sind in der Regel Mitarbeitende, die in der Region sitzen, die das Tag für Tag auch erleben und die auch spüren, was das Team beschäftigt. Und gleichzeitig auch verschiedenste Management-Ebenen. Bei den Veränderungen, die wir initiieren, haben wir gute Erfahrungen gemacht, eben genau über Einbindung zum frühen Zeitpunkt die richtigen Dinge auch weiterzutreiben und sowas wie ein Sounding Board, ja, gemischte Besetzung, immer up to date halten, Fragen, Antworten zulassen. Das ist ein Gremium, das wir nahezu bei jeder Veränderung auch nutzen, neu zusammenstellen und damit zumindest alles dafür tun, dass wir Stolpersteinchen auslassen. Und eine zentrale Frage, die wir uns immer stellen, ist, okay, wenn es gut wird, welches Problem haben wir dann? Und das ist super hilfreich in der Genese und im Arbeiten, weil dann weitet sich der Blick nochmal. Insofern, ja, eine Balance zu finden und in jedem Fall Leute beteiligen, weil ich möchte sie auf die Reise auch gut mitnehmen. Und vielleicht zum Abschluss noch, das ist ja mit der Initiierung und der Umsetzung nicht vorbei. Das ist ja der Startschuss. Und dann dran zu denken, dass es nicht vorbei ist, dass wir weiter im Kontakt bleiben, dass wir lernen und anpassen, das, denke ich, ist die große Kunst und macht am langen Ende dann auch den Unterschied.
Ein schöneres Schlusswort kann ich gar nicht setzen. Vielen Dank, Herr Kreil. Ich glaube, wir haben ja ein wunderbares Best Practice heute hier besprechen können, hören können und das Changemaker-Interview voll bestens ausfüllen können. Ich danke Herrn Thomas Kreil, Director, Managing Director Human Resources bei der Interhyp-Gruppe vielmals für dieses Gespräch. Vielleicht kommen wir nochmal zum anderen Thema zusammen. Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen, Frau Güttler. Es hat mir Spaß gemacht.
Sehr schön. Mir auch. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank für Ihr Interesse am Podcast der Beruf und Familie Service GmbH.